Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und da sind Themen in der Ostschweiz. Ein St. Galler Kantonsangestellter wird zum Betrüger. Der Mann hat über 1 Million abgezwickt. Kein Kandidat wird die Regierung. Die SVP vom Kanton Glarus steht unter Druck. Ein Kandidat mit Toggenburger Wurzeln. Z Chile wird möglicherweise am Wochenende der Eduardo Frei als Präsident gewählt. Und ein Nachfahr vom berühmten Freiherr von Knigge, die Benimmregeln von Moritz Freiherr Knigge für die Rietaler Wirtschaft. Das Wetter morgen ist es recht sonnig, gegen den Abend gibt es dann Wolken. Am Mikrofon Tanja Milius. Über 1 Million Franken hat ein ehemaliger Angestellter vom Amt für Berufsbildung vom Kanton St. Gallen unterschlagen. Seit 2 Monaten laufen die Ermittlungen. Heute sind die ersten Ergebnisse bekannt worden. Beatrice Gmünder.
Vor 2 Monaten hat sich der Angestellte vom Amt für Berufsbildung selber angezeigt. Er hat in den letzten 10 Jahren all wieder Geld auf seine eigenen Konten überwiesen. Insgesamt mehr als 1 Million Franken. Gemerkt hat das bis zu dem Zeitpunkt niemand, sagt die zuständige Untersuchungsrichterin Marita Eckberg.
Er hat das mit dem gefälschten Beleg gemacht, den er aufgrund seiner Fachkompetenz auch so hat können zeitlich steuern, dass es nicht aufgefallen ist.
Der Revision ist das auch nicht aufgefallen. Das darum, weil nur Stichproben durchgeführt werden. Der Angestellte hat das Geld vorzu ausgegeben bis zum letzten Franken. Darum ist von dem Geld jetzt auch nichts mehr um. Die Untersuchung hat gezeigt, dass er das Geld allein unterschlagen hat, ohne Hilfe von anderen. Der Mann ist vor der Weihnacht aus der Untersuchungshaft entlassen worden.
Dieses Jahr stehen im Thurgau zusammen mit den Bundesbeiträgen 16 Millionen Franken für die Förderung von erneuerbaren Energien und das Energiesparen zur Verfügung. Laut dem Kanton hat der Thurgau damit weiterhin eine Spitzenposition in der Schweiz. Neu werden zum Beispiel Biogasanlagen gefördert, die Energie aus Gülle machen. Letztes Jahr haben die Beiträge 150 Millionen Franken zusätzliche Investitionen ausgelöst. Außerdem können pro Jahr 8 Millionen Liter Heizöl eingespart werden. Der Markus Husame von Lang-Rickerbach soll neuer Präsident vom Thurgauer Landwirtschaftsverband werden. Er ist von einer Kommission aus 8 Bewerbungen ausgelesen worden. Die Wahl ist an der Mitgliederversammlung Ende Mai. Die Kosten für ein Zeitungsabo soll man im Thurgau auch künftig nicht können von den Steuern abziehen. Steuerharmonisierungsgesetz vom Bund verbietet das. Das schreibt die Regierung in einer Antwort auf einen Vorstoss. Der Parlamentarier, der das wollte, hat damit indirekt eine Art Presseförderung im Sinn gehabt. Die Regierung sagt zudem, dass das Problem der Zeitungsverlage durch so eine Massnahme nicht gelöst werden können und so eine kleine Steuersparnis animiere kaum einen Nichtleser zu einem Zeitungsabo. Auf dem Bodensee sind letztes Jahr 11 Leute bei Unfällen ums Leben gekommen. Das sind 2 weniger als im Vorjahr, das teilt die Thurgauer Seepolizei mit. Wegen dem stürmischen Frühsommer hat es mit 216 Unfällen auch 20% mehr gegeben als im Jahr voran. 61 Leute sind verletzt worden. Zugenommen haben auch Diebstähle. So sind zum Beispiel 38 Schiffsmotoren geklaut worden. Ein Grossteil davon hätte in der Slowakei sichergestellt werden können. Die SVP ist im Kanton Glarus die zweitstärkste Partei. Trotzdem ist sie seit 1,5 Jahren nicht mehr in der Regierung vertreten, weil ihren Regierungsrat zu der BDP gewechselt hat. Die Regierungsratswahlen im März wären für die SVP die Gelegenheit, um den Sprung in die Regierung wieder zu schaffen. Die Partei wird aber nicht antreten, weil sie niemand gefunden hat. In Stein gemeißelt ist der Entscheid aber noch nicht. Sandra Schönenberger.
Eigentlich hat der Vorstand von der Glarner SVP gestern Abend grosses vorgehabt. An der Delegiertenversammlung hat er einen Kandidat oder eine Kandidatin für die Regierungsratswahlen wollen präsentieren. Der Plan ist aber nicht aufgegangen. Alle, die angefragt worden sind, haben abgewunken. Der Parteipräsident Peter Rothlin.
Wir haben in unserer Reihe durchaus fähige Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben die angefragt, die haben zum heutigen oder jetzigen Zeitpunkt nicht an einer Wahl teilnehmen. Man hat teilweise familiäre Gründe, hat Leute, die Karriere gemacht haben und so weiter. Das kommt ein bisschen für die im falschen Moment. Und wir haben so gesagt, mit den Laternen gehen wir jetzt nie jemanden suchen.
Keine Freude an dieser Entwicklung hat der Präsident der SVP Schweiz, der Toni Brunner. Zu fest dreinreden könne und wolle die Parteileitung der Glarner aber nicht.
Ja, Ja, grundsätzlich sind Kantonalparteien frei, wie sie sich bei Regierungsratswahlen verhalten. Es ist auch ihre Kompetenz. Aber es ist klar, mit dieser Stärke, die Glamour SVP hat, vor dem Hintergrund, dass man nicht in der Regierung vertreten ist, wäre es natürlich wünschbar, man würde antreten.
Das heisst konkret, der Toni Brunner sucht in nächster Zeit nochmals Gespräch mit dem Präsidenten der Glarner SVP, um zu schauen, ob es sich nicht doch noch irgendwo einen guten Kandidat oder eine gute Kandidatin gibt. Mit einem Alibi-Kandidat treten wir aber sicher nicht an, sagt der Glarner Ständerat und SVP-Kantonsparlamentarier Thies Jenny, auch wenn die Leitung der SVP Schweiz Druck macht.
Wir müssen auf die nationalen Partien und auf die nationalen Weisungen schauen. Wir kennen unsere Leute, wir wissen, wer als wirklich in dieser Regierung und dem Land etwas würde bringen. Und wir sind nicht bereit, mit Alibi-Kandidatinnen oder Kandidaten ins Rennen steigen. Am Ende gewählt würden. Wir haben eine hohe Messlatte und werden daran festhalten.
Wenn sich ein von ihren Kronfavoriten aber nochmal anders überlege, dann sagen sie natürlich sofort bereit, die Person zu unterstützen, sagt der Thies Jenny. Weil es im Kanton Glarus keine vordruckte Wahlzettel gibt, haben die Kandidaten noch bis am Wahltag Zeit, um sich zu melden.
Gesamterneuerungswahlen für die fünfköpfige Glarner Regierung sind am 7. März. Von den heutigen Regierungsräten tritt nur der Jakob Kramm von der SP nicht mehr an. Der Kanton Thurgau will die Axpo-Aktien, die heute im Energiewerk Thurgau im EKT gehören, ganz oder zum Teil übernehmen. Das schreibt die Regierung in einer Antwort auf eine Anfrage aus der Reihe der SVP. Er gibt sich dafür aber Zeit bis 2011. Dann ändert die Rechtslage und die Übernahme wird dann steuerfrei. Die EKT hat gut 12% der Axpo-Aktien. Die Aktien haben in den letzten 4 Jahren rund 73 Millionen Franken abgeworfen. Thermenfalls wird einmal mehr ausgezeichnet, damals für die Nutzung vom Tageslicht. Stiftung Velux vergibt zusammen mit der ETH Zürich den Tageslicht Award. Es ist mit 100'000 Franken der höchste Schweizer Architekturpreis. Thermenfalls vom Architekt Peter Zumthor gilt schon heute als Klassiker, sagt die Jury. Das St. Galler Kantonsgericht hat 3 ehemalige Chefs von der St. Galler Firma Vidamed freigesprochen. Sie sind wegen Betrug angeklagt. Die meisten Delikte sind verjährt. Und die Opfer hätten die Verträge mit der Firma eben auch besser müssen durchlesen, hat das Gericht gefunden. Die Vidamed ist Ende 90er Jahre Konkurs gegangen. Sie ist in die Schlagzeilen gekommen, weil sie mit ihren Wasserschutzküssen die Leute betrogen hat. Der ehemalige Bündner FDP-Regierungsrat Peter Aliesch ist letzten Herbst der SVP beigetreten. Da meldet die Bündner Internetzeitung WLAN24.ch. Im Jahr 2001 war er schweizweit in der Schlagzeile wegen der sogenannten Pelzmantel-Affäre. Im gleichen Jahr ist er aus der FDP ausgetreten. Sein politisches Comeback bei der SVP kommentiert er so.
Ich bin jetzt einfach in der Partei beigetreten, wo ich denke, das ist klare bürgerliche Kraft in dem Land, wo ich auch versuche, meinen Beitrag zu leisten, selbstverständlich als Parteimitglied, ob ich dann aktiv in der Politik wieder etwas machen will. Ich rede jetzt noch nicht über meine sogenannte politische Zukunft, eine politische Vergangenheit, ob es auch eine politische Zukunft gibt, das ist noch alles offen.
Heute ist der Peter Aliesch 63 und hat eine eigene Beratungsfirma. Mitglied ist er bei der Kreispartei Bündner Herrschaft. Die ersten 3 Lebensjahre haben einen grösseren Einfluss aufs weitere Leben als bis jetzt angenommen. Mit dieser Erkenntnis steigen auch die Ansprüche an die Fachpersonen im Bereich der Kleinkinderzüchung. Darum richtet jetzt die Pädagogische Hochschule Thurgau und die Uni Konstanz zusammen den Masterstudiengang «Frühe Kindheit» ein. Ausgebildet werden dort Lehrpersonen, die nach dem Abschluss selber wieder Fachpersonen unterrichten. Die zuständige Regierungsrätin Monika Knill.
Ich glaube, man muss ganz klar sagen, dass mit dem Masterstudiengang, da verändert man nichts an der Ausgangssituation, dass man das Gefühl hat, man möchte in diesem Bereich mehr machen, sondern das ist eigentlich die Antwort auf eine Entwicklung, wo wir sehen, dass man sagt, einerseits hat es auch viele Anlaufstellen wie Erziehungsfachstellen, wo zunehmend konfrontiert werden von Eltern, die in die Beratung gehen, Rat holen, auch in erzieherischen oder Entwicklungsfragen.
Der Masterstudiengang «Frühe Kindheit» startet Anfang nächstes Jahr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf dem Mais. Ein Mann mit Toggenburger Wurzeln könnte schon bald der mächtigste Chilen sein. Übermorgen wird der neue chilenische Präsident in einer Stichwahl gewählt. Zur Wahl stehen Sebastian Piñera und Eduardo Frei. Und dem seine Vorfahren sind in Neslau im Toggenburg daheim gewesen. Der Beitrag von Philipp Gemperle und Thomas Weingart.
Er ist Santiago de Chile auf die Welt gekommen, ist im südamerikanischen Land aufgewachsen und hat Chile in der Wirtschaft und der Politik Karriere gemacht. Jetzt wird Eduardo Frei zum zweiten Mal Staatspräsident werden. Bis vor 170 Jahren haben seine Vorfahren aber in Neslau gewohnt. Der Gemeindepräsident von Neslau, Chumenau, der Rolf Huber, beschäftigt sich seit Jahren mit dem mächtigen Mann und er weiss, dass im vorletzten Jahrhundert das Freis von Neslau weggezügelt sind.
Der Ur-Urgrossvater von Eduardo Frei ist 1840 auf Feldkirch ausgewandert. Die Familie ist dann dort eine Weile geblieben und der Grossvater von Eduardo Frei ist 1905 auf Argentinien und 1909 dann auf Chile.
Zweis haben dann keinen grossen Bezug mehr zu der Schweiz. Während seiner ersten Präsidentschaft in den 90er Jahren ist Eduardo Frei aber auf Spurensuche gegangen und im Toggenburg gelandet.
Angefangen hat es an dem 93, wo er gewählt worden ist als Präsident. Da hat man vom Gemeinderat aus Glückwünsche übermittelt. Und dann so im 95 hat es mal geheißen, kam auf Staatsbesuch. Dann ist er das erste Mal da gewesen, in seiner Heimat, hat sich anscheinend nachher auch wieder intensiv mit der Heimat der Vorfahren beschäftigt und hat dann irgendwann letztes Jahr sein Wiedereinbürgerungsgesuch gestellt.
Das Bundesamt für Migration hat dem Chilen den Pass dann auch ausgestellt. Beim Staatsbesuch vor 15 Jahren hat Rolf Huber mit dem Eduardo Frei Kontakt gehabt. Das Reden sei aber schwierig gewesen. Der Eduardo Frei kann kein Deutsch, der Rolf Huber kein Spanisch und mit dem Dolmetscher sei es umständlich. Der Staatsbesuch im Toggenburg sei aber trotzdem unvergesslich gewesen.
Es war sicher etwas Einmaliges gewesen, glaube ich, eine Gemeinde an sich schätzen und kann sich stolz fühlen, wenn man einen Staatspräsident da empfangen, wo die Wurzeln da hat. Ich glaube, das ist schon etwas Einmaliges in der Geschichte einer Gemeinde.
Der Rolf Huber sammelt seit hier Zeitungsberichte über den Eduardo Frei und er kennt auch den Stammbaum vom berühmten Neslauer Bürger ganz genau. Damit hat sich's aber auch.
Bezüglich eigentlich habe ich nichts. Er war da im 95, ich war hier Gemeinderatsschreiber, habe ihn dort kennenlernen. Aber eine nähere Bezüglich habe ich nichts zum Eduardo Frei.
Der Eduardo Frei ist trotz seinem Staatsbesuch aber nicht das Thema im Toggenburg.
Ich glaube, wenn die Medien nicht gewesen wären, dann hätte ich das die meisten gerne nicht mitbekommen. Dadurch, dass er im 95 da war, tut man es natürlich am Rande immer ein bisschen verfolgen. Aber die Bevölkerung selber nimmt von dem aus nicht Notiz.
Die wenigsten fiebern laut Rolf Huber bei den Wahlen zu Chile mit. Schlussendlich käme es für Neslau ja nicht darauf an, ob er Präsident wird oder nicht.
Es ist sicher schön, wenn man einen Staatspräsident oder einen ehemaligen Staatspräsident als Bürger hat. Aber gerade lebensnotwendig ist das natürlich nicht für eine Gemeinde. Aber es ist schön, wenn man das hat.
Falls es jetzt am Wochenende klappt und der Eduardo Frei zum zweiten Mal der oberste Chilen wird, so wird sich der Rolf Huber freuen. Vor allem, weil dann wieder über seine Gemeinde Neslau geredet wird. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja gleich noch einen persönlichen Vorteil für den Gemeindepräsidenten.
Ich weiss nicht, ob er wiederkäme. Schön wäre natürlich sicher, wenn er gewählt wäre, wenn er wiederkäme oder wenn er uns gerade einladen würde auf Chile aus. Da wäre natürlich auch mal etwas Schönes. Aber da lassen wir auf uns zukommen.
Eduardo Frei gilt bei dieser Stichwahl nicht als Favorit. Sein Herausforderer hat beim ersten Wahlgang viel mehr Stimmen bekommen.
Es war 13 vor 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf dem Mais. Im 18. Jahrhundert hat Adolf Freiherr Knigge dem Volk Tischmanieren beigebracht. 200 Jahre später ist ihm sein Nachkommen, der Moritz Freiherr Knigge, in seine Fußstapfen vertreten. Aber statt den Leuten beibringen, wie sie mit dem Besteck hantieren müssen oder wie man ein Ei richtig aufschlägt, bringt er den Unternehmer Manieren bei. Und die lassen sich offenbar gern belehren. So haben auch heute Hunderte von Wirtschaftsleuten am Rietaler Wirtschaftsforum in Zwittnau interessiert zugelassen. Der Peter Draxler hat vor der Veranstaltung mit dem Moritz Freiherr Knigge geredet.
Moritz Freiherr Knigge, wenn man Knigge heißt, wird man wohl täglich auf gute Umgangsformen angesprochen. Sind Sie deshalb in die Fußstapfen Ihrer Vorfahren getreten?
Erstmal werde ich nicht täglich auf gute Umgangsformen angesprochen. Das denken sich vielleicht Leute, aber sie sagen es in den seltensten Fällen. Ich bin schon in die Fußstapfen eingetreten, weil ich einfach glaube, dass das, wofür mein berühmter Vorfahr steht, vernünftig und klug ist und es sich lohnt, weiter danach zu handeln.
Sie waren zuerst beruflich in der IT-Branche tätig. Ging es für Sie da so unzivilisiert zu und her, dass Sie sagten, da ist Handlungsbedarf, da muss ich was tun?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe auch, ich bin auch kein Computerfachmann, sondern ich habe in der New Economy für ein Internetunternehmen im Vertrieb gearbeitet und habe da den Großkundenvertrieb aufgebaut und so. Aber das war überhaupt nicht so. Aber ich habe schon Dinge gemerkt, die ich heute auch versuche zu verbessern in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, nämlich im Bereich der Umgangskultur und des, einfach das Wertschätzen und Umgangs miteinander und einfach auch gesehen, dass das Sinn macht und dass es sich lohnt für Unternehmen, darüber nachzudenken.
Jetzt zeigen Sie Leuten, Unternehmern, wie man sich höflich verhält. Man bringt ihnen gute Umgangsformen bei, sie tun das. Was tun Sie konkret? Wie funktioniert das?
Also erstmal ist es ja so, dass Leute bei dem Namen Knigge immer sofort an Tischetikette und solche Dinge nennen. Das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Wenn man sich das Werk von Adolf Freiherr Knigge anschaut, dann geht es nicht um Etikette, sondern es geht um Umgangsformen. Sein berühmtes Buch heißt nicht über den Umgang mit Messer und Gabel, sondern über den Umgang mit Menschen. Und er schafft es in diesem Buch, das er vor über 200 Jahren geschrieben hat, sehr intelligent und sehr klug Menschen auf ihr Verhalten hinzuweisen und auch zur Reflexion zu bringen. Und das ist im Endeffekt das, was ich in Unternehmen probiere. Ich arbeite mit Managern an ihrem Verhalten, an ihrer Kommunikation, daran, dass sie wertschätzend miteinander umgehen.
Wirtschaften hat auch oft damit zu tun, Ellbogen zu zeigen, also sich durchzusetzen. Also es hat nicht unbedingt mit sehr großer Höflichkeit zu tun. Ist da nicht eine Riesendiskrepanz? Also ist Höflichkeit überhaupt gefragt?
Es ist schon so, dass ich hin und wieder mal das Gefühl habe, so ein wenig belächelt zu werden. Es ist so nach dem Motto, Herr Knigge, ist ja süß, nicht? Oder das ist so das Sahnehäubchen, das können wir uns dann vielleicht leisten, wenn es wirklich gut läuft. Wobei das konträr zu meiner Meinung ist. Ich glaube, es ist unklug zu meinen, dass Wirtschaft und täglicher Umgang miteinander nicht zusammengehört. Ich meine, was ist denn Wirtschaft? Wirtschaft ist Interaktion zwischen Menschen. Und die funktioniert einfach besser, wenn man das freundlich tut und wenn man es wertschätzend tut. Es geht nicht darum, dass ich alle lieb haben muss und dass ich mich gut Freund machen muss. Es ist ganz oft so, dass dieser Begriff der Höflichkeit und des höflichen Menschen wird so assoziiert mit einem Duckmäuser, mit jemandem, der sich wegduckt, jemand, der sich einschleimt. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Einschleimen. Es geht darum, vernünftig, also wirklich in der Idee, mein berühmter Vorfahr war Aufklärer, wirklich in der Idee der Vernunft. Was ist vernünftig? Was ist ein vernünftiger, guter Umgang? Was ist respektvoller Umgang? Darum geht es. Und um da ein Gefühl für zu kriegen.
Haben Sie denn auch Erfolge? Ist es irgendwie messbar, was Sie tun?
Also es wäre toll, es wäre natürlich rein marketingtechnisch oder vertriebstechnisch toll, wenn ich dem Unternehmer sagen könnte, wissen Sie, holen Sie mich und wenn ich fertig bin, dann machen Sie 50% mehr Gewinn. Solche Angaben halte ich für nicht für legitim. Ich kann ihm nicht sagen, dass es dann so ist.
Sie sagten neulich in einem Interview, Manieren und Moral gehören zusammen. Manieren kann man lernen, aber Moral, das ist bestenfalls ein Glücksfall. Ist in der Wirtschaft eigentlich heute nicht so wahnsinnig oft anzutreffen?
Wir hören natürlich in den letzten Jahren immer mehr Dinge über die schlechte Moral von Managern. Wobei ich da sogar inzwischen ein bisschen das Gefühl habe, wir fangen an, so sehr von allen Seiten auf die Wirtschaft einzuprügeln, dass die auch irgendwann dicht machen und sie auch gar nicht mehr hören wollen. Das ist dieser Aspekt, wenn man zu sehr beschimpft wird, machen Menschen dicht und wollen es gar nicht mehr hören. Die sagen sich, es stimmt doch nicht, mache ich doch gar nicht. Und die wirklich böse und amoralisch sind auch meiner Ansicht nach ganz klar in der Minderheit. Aber auch die vielleicht offen dafür wären, fühlen sich natürlich unter Druck gesetzt und wissen aber von sich selbst, dass sie gar nicht so sind und machen deswegen dicht und sagen sich, das ist ja alles übertrieben, da will ich nicht mehr. Also man sollte mal anfangen, vorsichtig damit zu sein und sich vielleicht auch mal reinzuversetzen in einen Manager, der an einer gewissen Stelle sitzt und auch massiv unter Druck gesetzt wird in vielen Bereichen. Es ist schade, dass dann viele Manager hart reagieren und mit Ellbogen. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Und das ist meiner Ansicht nach auch zu verurteilen und das ist auch nicht klug, das zu tun, weil sie selbst Potenziale dadurch verbrennen. Aber oft wissen Menschen, sich anders nicht mehr zu wehren. Da ein bisschen ruhiger werden und nochmal vom Neuen anfangen, würde da oft mehr Sinn machen.
Sie müssen ja das auch verkörpern, diese Höflichkeit, das sieht man Ihnen auch an. Sie sind ein höflicher Mensch. Ist es für Sie manchmal nicht auch ein Zwang? Also rasten Sie nie aus? Gibt es für Sie keinen Sündenfall?
Natürlich gibt es den. Also ausrasten, dazu neige ich nicht, einfach vom Charakter her, nicht? Aber es gibt natürlich enge Situationen, wo man unter Stress ist, vielleicht unter Zeitnot oder sowas, wo man sich dann vielleicht ärgert oder auch einem Missverständnis aufsitzt, wo man dann vielleicht auch mal nicht richtig reagiert. Das passiert mir auch. Ich hoffe nur, dass es mir unter Umständen eher auffällt als anderen und ich entschuldige mich dann dafür.
Das ändert nichts daran, dass man ein höflicher Mensch sein kann.
Überhaupt nicht. Das ist, die Leute tun immer so, als ob ein höflicher Mensch so eine Maske ist und der kein Individuum mehr ist. Das meiner Ansicht nach beißt sich das nicht. Überhaupt nicht.
Es war 3:06 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf dem 1. Wir kommen zu den wichtigsten Meldungen vom Tag in einer Übersicht. Glarner SVP macht bei der Regierungsratswahl im März nicht mit. Die zweitstärkste Partei im Kanton hat niemand gefunden, der für sie ins Rennen steigt. So eine starke Partei und kein Kandidat. Parteichefin findet dann nicht weiter schlimm. Anders aber die SVP Schweiz. Der Parteipräsident will das Gespräch mit den Glarner suchen. Ein ehemaliger Mitarbeiter vom Amt für Berufsbildung vom Kanton St. Gallen hat gut 1 Million Franken veruntreut. Vor 2 Monaten hat er sich selber angezeigt. Laut der Staatsanwaltschaft ist jetzt klar, dass er mit gefälschten Belegen Beträge auf seine eigenen Konten überwiesen hat. Das Geld hat er für seinen aufwendigen Lebensstil gebraucht. Der ehemalige Bündner FDP-Regierungsrat Peter Aliesch ist im letzten Herbst der SVP beigetreten. Da meldet Bündner Internetzeitung WLAN24.ch. Im Jahr 2001 war er schweizweit in der Schlagzeile wegen der sogenannten Pelzmantel-Affäre. Im gleichen Jahr ist er aus der FDP ausgetreten. SVP-Mitglied ist er jetzt bei der Kreispartei Bündner Herrschaft. Und wie das Wetter wird, da weiss Sabine Balmer von SF Meteo.
Der Samstag startet zwischen dem Untersee und dem Appenzellerland mit Hochnebel. Seine Obergrenze ist bei rund 1000 Meter. Außerhalb und über dem Nebel scheint die Sonne. Temperaturen liegen am Morgen zwischen minus 4 und minus 1 Grad. Der Hochnebel lockert sich dann im Laufe des Tages ein bisschen auf, sodass es wahrscheinlich im Fürstenland und am Obersee auch für Sonne langt. Dafür ziehen dann in der Höhe langsam Wolken auf. Die Höchstwerte vom Nachmittag, St. Gallen und Glarus 0 Grad, das Frauenfeld wird es 1 Grad und mit etwas Föhn längt es Buchs und Sargans für 5 Grad. In der Nacht auf den Sonntag kommt es regnen. Auch am Sonntag selber ist es noch trüb und häufig nass, Schnee gibt es oberhalb von rund 1000 Meter. Die Höchstwerte steigen am Sonntag auf 4 Grad.
Und da war das Regionaljournal Ostschweiz. Einzelne Beiträge oder ganze Sendungen können Sie auch im Internet nachlesen unter regionaljournal.ch. Redaktion Beatrice Gmünder, am Mikrofon war Tanja Milius.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.